Willkommen beim Cyberculture Podcast, ein Podcast über Games und digitale Medien, der sich an Eltern, Lehrpersonen und Nichtspielende wendet. Der Cyberculture Podcast ist ein Work-in-Progress-Projekt von mir. Mein Name ist Mark Bodmer. Ich beschäftige mich mit Computerspielen seit über 30 Jahren. Das ist schon eine ganze Weile und dennoch sind, und das ist das heutige Thema, Games ein unbekanntes Medium, zumindest für viele Leute. Kaum ein anderes Medium irritiert gegenwärtig so sehr wie Games, besonders wenn man mit männlichen Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Auch ich konnte mich phasenweise nicht davon ausnehmen, wenn mein Sohn spielte und dies, obschon wir nie Diskussionen über längere Spielzeiten oder sonstige Nörgeleien hatten. Kürzlich kam an einem Elternabend ein Vater auf mich zu, der sich etwas besorgt zeigte, dass seine Tochter, so etwa 12 würde ich jetzt mal schätzen, so viel Zeit am Bildschirm zubringt. Sie sitzt selbst beim schönsten Wetter stundenlang vor dem Monitor, sagt er mir. Sie spielt nicht, sie zeichnet und malt, macht kleine Filme und dergleichen. Der Vater sagt, sie hat immer gerne gezeichnet, früher einfach auf Papier, aber jetzt sitzt sie nur noch am Bildschirm. Ich fragte ihn, ob es ihn gleichermaßen irritieren würde, wenn sie die Zeit damit zubringen würde, auf Papier zu zeichnen. Da meinte er, nein, dagegen hätte ich nichts. Beim Übertritt von der analogen in die digitale Welt geschieht also etwas. Wir nehmen die Tätigkeit und das möglicherweise daraus resultierende Produkt anders wahr. Wir, damit meine ich auch wohl ältere Erwachsene, scheinen digitalen Medien instinktiv mit Skepsis zu begegnen. Diese Irritation hat verschiedene Ursprünge, von denen ich hier ein paar herausgreifen werde. Fangen wir an mit dem Offensichtlichen, der Generationenunterschied. Medien und deren Ausdrucksformen werden einfacher in jungen Jahren aufgenommen. Das gilt natürlich auch bei Games. Obschon es Computerspiele in ihrer kommerziellen Form seit den frühen 70er Jahren gibt, angefangen mit Pong, sind viele ältere Menschen nicht in Kontakt gekommen, mit ihnen in Kontakt gekommen, damals war es wirklich halt noch eine Nische, oder sie sind dann früher oder später ausgestiegen. Dazu muss man sagen, dass die Videospiele zu eben Pongs oder Pac-Mans Zeiten mit den heutigen Titeln etwa so viel gemein haben wie ein Trottinett mit einem DGW. Als zweiter Punkt möchte ich an dieser Stelle die Interaktivität erwähnen. Wie Norbert Bolz in seinem lesenswerten Buch »Wer nicht spielt, ist krank« sagt, das Spiel erschließt sich nur den Spielenden. Um diesen sogenannten ludischen Eisberg zu erforschen, braucht es Zeit und technische Fertigkeiten. Diese Hürde zu überwinden verlangt ein gewisses Engagement. In unserem von Leistungsdruck beherrschten Alltag bleibt kaum Zeit für experimentelle Muße. Hinzu kommt, dass wir als Erwachsene gelernt haben, Fehler zu vermeiden. Etwas, das dem Trial-and-Error-Ansatz, wie er im digitalen Raum vorherrscht, entgegenläuft. Ähnlich wie beim Lesen kann ich beim Gamen nichts anderes tun. Ich kann wohl noch die Musik hören, die ich mag, aber ich kann mir keinen Kaffee holen, ohne das Spiel zu pausieren. Das gleiche gilt für SMS oder Mails schreiben, Dinge, die man zwar nicht während des Schauens eines Spielfilms oder einer TV-Serie machen sollte, aber dennoch problemlos erledigen kann, ohne den Faden der Geschichte oder gar sein Leben zu verlieren. Ich finde aber, dass wir es unseren Kindern schulden, uns mit ihren Interessen auseinanderzusetzen. Entscheidend ist dabei, dass man ihrem Hobby nicht wertend, sondern offen begegnet und sich erklären lässt, worin denn die Faszination von Titel XY besteht. Dabei muss man nicht heuchlerisch unterstützend tun, man kann auch durchaus anderer Meinung sein bei gewissen Inhalten. Es mag durchaus beabsichtigt sein, dass man eben als Kiddo garstige Horrorspiele oder rabiate Shooter spielt, denn diese können die Eltern ja schon mal aus der Reserve locken. Es ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, die heute noch besteht, um sich als Jugendlicher, und hier wähle ich die bestimmte männliche Form, um sich als Jugendlicher von den hippen Eltern abzugrenzen, die ja sich praktisch gleich kleiden, wie man selbst, an die gleichen Konzerte gehen und so weiter. Also ein guter Shooter, bei dem hin und wieder halt auch mal das Blut spritzt, ist durchaus vielleicht ein Versuch, um sich abzugrenzen. Und das ist mir persönlich 10-mal lieber, als dass wenn sie wirklich einen großen Blödsinn, teils auch gefährlichen Blödsinn machen, um Gleiches zu erreichen. Als dritter Punkt, und das ist wahrscheinlich der, der lange Zeit vordergründig war im Kontext mit Games, sind die Gewaltdarstellungen. Die Wahrnehmung von Computerspielen ist oft von der Verbindung von Games und Highschool-Shootings geprägt. Als 1999 in Littleton Eric Harris und Dylan Klebold Mitschülerinnen und Schüler erschossen, war eine schnelle Erklärung für die schreckliche Tat gefordert. Die beiden hatten sich mehrfach online als die Masters of Doom betitelt, ein legendäres Ballerspiel, das sie, die beiden, exzessiv spielten. Auf die Schnelle machte es Sinn. Im Game wurde geschossen, an der Highschool wurde geschossen. Da muss es einen kausalen Zusammenhang geben. Dass das gar nicht der Plan war, an dem Klebold und Harris während 1,5 Jahren gearbeitet und Rohrbomben gebastelt hatten, das wurde erst später bekannt, als die Schlagzeilen längst geschrieben waren und neue News die Nachrichtensendungen beherrschten. Die beiden psychisch vorbelasteten Schüler wollten nämlich die vollbesetzte Cafeteria der Highschool in die Luft sprengen. Erwartete Opferzahl 600 Personen. Während Jahren wurde diese falsche Paarung Shooter Game und Amokläufe in den Medien kolportiert. Inzwischen wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass der Einfluss von gewaltinszenierenden Games auf mögliche Gewalten marginal ist. Aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse hat auch Deutschland, das mit von den weltweit schärfsten Jugendschutzbestimmungen hat, die Handhabung von Actionspielen, zu denen gehören die Shooters, angepasst hat und seither, also seit einigen Jahren, landet praktisch kein Titel mehr auf dem Index. Das gesagt, wie bei anderen gewaltinszenierenden Medien, sei es Film, seien es Comics, aber auch Bücher, gilt auch bei Games, dass bei einer Neigung zur Gewalt der Konsum von gewaltinszenierenden Inhalten gemieden werden sollte, weil er dazu beitragen kann, dass die Gewaltfantasien verstärkt werden. Der nächste Punkt auf der Liste ist die Gamesucht. Im Vergleich zur ganzen Gewaltdebatte, die für meine Begriffe eigentlich gegessen ist, weil es nicht sehr viel Fleisch am Knochen hat, ist Gamesucht durchaus ein Phänomen, das auftreten kann, zum Glück nur in sehr seltenen Fällen. Menschen, die als gamesüchtig eingestuft oder eingeschätzt werden, machen etwa 7% oder sogar weniger der gamenden Bevölkerung aus. Dennoch ist der Begriff Sucht sehr schnell zur Hand, wenn es um Games geht. Wer gerne und viel spielt, wird oft als suchtgefährdet oder gar schon abhängig eingestuft. Verhaltenssucht ist ein gravierendes und ernstzunehmendes Thema. Die Diagnose einer sogenannten Internet Gaming Disorder laut dem amerikanischen Klassifikationssystem DSM-5 umfasst 9 Punkte, von denen über den Zeitraum von 12 Monaten mindestens 5 gegeben sein müssen. Dazu gehören, erstes Kriterium, übermäßige Beschäftigung, zum Beispiel gedankliche Vereinnahmung durch Computerspiele. Das heißt, man ist nicht mehr frei in den Gedanken, sondern hängt eben immer dem Games nach. Kriterium 2, Entzugssymptomatik. Dazu gehört eine gewisse Reizbarkeit oder gar Ängstlichkeit oder Traurigkeit, wenn das Spielen wegfällt. Nicht zu verwechseln mit der Reizbarkeit, die sich manchmal einstellen kann, wenn die Frustration in einem Game hoch ist, wie beispielsweise bei FIFA oder bei Mario Kart oder was immer es dann ist. Das gehört zum Frust, den man eben erlebt in gewissen Spielen. Kriterium 3. Toleranzentwicklung. Das heißt, um etwa den gleichen Kick zu kriegen, wird die Spielzeit immer länger. Kriterium 4. Erfolglose Versuche, das Spielen zu kontrollieren. Also man ist sich als Spielender bewusst, was hier läuft, aber trotz guten Vorsätzen kann man sich eigentlich nicht zu einem anderen Verhalten bewegen. Kriterium 5. Interessensverlust an früheren Hobbys und Freizeitbeschäftigungen, weil man eben spielen will. Kriterium 6. Fortführung eines exzessiven Spielens trotz Einsicht in die psychosozialen Folgen. Also man merkt, es tut einem eigentlich nicht gut oder das, was man hier tut, ist nicht gut, aber man kann eben nicht anders als weiterzuspielen. Also hier wiederum ist der Wille nicht frei. Kriterium 7. Täuschen von Familienangehörigen, Therapeuten und anderen bezüglich des Umfangs des Spielens. Also das heißt, man lügt über die Spieldauer oder eben den Umfang des Spielens, um eben nicht als suchtgefährdet eingestuft zu werden. Kriterium 8. Nutzen von Spielen, um einer negativen Stimmungslage zu entfliehen oder sie abzuschwächen. Zum Beispiel das Gefühl der Hilflosigkeit, Schuldgefühle oder der Ängstlichkeit. Bis zu einem gewissen Grad kann man jegliche Form eines Unterhaltungsmediums, sei es Bücher oder eben auch Film und in diesem speziellen Fall eben Games, durchaus zur Ablenkung einsetzen, was für meine Begriffe legitim ist, wenn es über einen vergleichsweise überschaubaren Zeitraum geschieht. Also wenn ich mich jetzt mal schlecht fühle oder so und dann Pretty Woman schaue, weil das ein wirklich toller Feel-Good-Movie ist, so ist man bei weitem noch nicht filmsüchtig, sage ich jetzt, wenn man das eben mit dem gezielten Zweck verfolgt, seine Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Und neuntes Kriterium, Gefährdung oder Verlust einer wichtigen Beziehung, der Arbeitsstelle oder Ausbildungs-/Karrieremöglichkeit aufgrund des Spielens. Wiederum hier, man ist nicht frei in den Gedanken, man ist nicht frei in den Entscheidungen, sondern eben das Spielen dominiert diesen Prozess und trotz einem möglicherweise Bewusstsein, was das mit sich bringen kann, kann man eben an seinem Spielverhalten nichts ändern. Das sind alles ziemlich schwerwiegende Gründe, die zu dieser Diagnose gehören. Und ich sage es nochmal, von diesen 9 Kriterien müssen mindestens 5 in den letzten 12 Monaten erfüllt worden sein, um dann eben als gamesüchtig eingestuft zu werden. Etwas kürzer fällt die Umschreibung des internationalen Klassifikationssystems der Krankheiten ICD-11 aus. Hier heißt es, für die Diagnose einer Computerspielsucht muss ein anhaltendes oder wiederkehrendes Spielverhalten vorhanden sein, das folgende Merkmale aufweist. Erstens, beeinträchtigte Kontrolle über das Spielen. Zum Beispiel Beginn, Häufigkeit, Intensität, Dauer, Beendigung, Kontext. Also das, was vorhin ein bisschen ausführlicher geschildert wurde, eben die Toleranzbildung, nicht aufhören, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht gut ist und so weiter, wurde hier in diesen einzigen Punkt verwurstelt. Punkt 2. Das Computerspiel hat Vorrang vor anderen Lebensinteressen und täglichen Aktivitäten. Eben auch wie bei DSM-5, nur sehr verknappt halt formuliert. Und drittens, Fortsetzung oder Steigerung des Spielens durch trotz des Auftretens negativer Konsequenzen. Dieses Verhaltensmuster ist so schwerwiegend, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen kommt. Wiederum, wie bei der anderen Klassifikation, müssen diese Merkmale über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erkennbar sein, damit eine Diagnose gestellt werden kann. Die erforderliche Dauer kann jedoch auch verkürzt werden, wenn alle diagnostischen Anforderungen erfüllt sind und die Symptome schwerwiegend sind. Das, denke ich, ist fair, wenn es eben wirklich schwerwiegend ist. In diesem Kontext möchte ich einfach nochmal betonen, wer einfach gerne und ausgiebig lange spielt, aber seinen sonstigen Verpflichtungen wie eben Hausaufgaben, Unterstützung im Haushalt und Sporttreiben nachkommt, hat kein Gaming-Problem, sondern ein gutes Zeitmanagement. Zeit ist ein Faktor eben im Zusammenhang mit der Toleranzbildung, also dem immer länger werden der Spielzeiten, um einen gleichen Kick zu erfahren. Aber sonst eignet sich Zeit als Hinweis, ob jemand süchtig ist oder nicht, nur sehr, sehr beschränkt. Darum hier an dieser Stelle meine Bitte an Groß und Klein: Verwendet den Begriff Gamesucht oder Suchti und dergleichen mit Vorsicht oder am liebsten gar nicht. Ich danke euch. Im Kontext von Gamesucht sind sogenannte Free-to-Play-Games ein heikles Thema. Diese Free-to-Play-Games können wohl gratis gespielt werden, aber sie werden über sogenannte In-App-Käufe, also kleine Käufe, die man im Spiel tätigen kann, sei es um ein Upgrade zu kaufen, sei es um eine schönere Rüstung zu kaufen oder eben auch nur etwas Kosmetisches. Diese Free-to-Play-Games werden eben über diese In-App-Käufe finanziert. Damit besteht für die Hersteller des Titels ein großes Interesse, dass die Leute bei der Stange bleiben und nicht abspringen. Damit die Bindung erhöht wird zum Spiel, kommen teils Mechanismen und Modelle aus der Glücksspielindustrie zum Einsatz, die eben diese Bindung verstärken. Für meine Begriffe haben solche Bindungsmechanismen nichts in Games verloren. Mehr dazu dann in einer späteren Folge des Cyberculture Podcasts. Als abschließender Punkt, ebenfalls nicht so ein erfreulicher, möchte ich das toxische Verhalten von Spielenden in Online-Games noch erwähnen. Es ist wirklich nicht cool, wie teils Spieler auftreten, wenn sie online unterwegs sind. Aus welchen Gründen auch immer fühlen sich manche Gamer angegriffen, wenn sie bemerken, dass zum Beispiel eine Frau gegen sie spielt oder mit ihnen im Team ist. Doch nicht nur dieses seltsame Macho-Verhalten, das seinen Tiefpunkt im sogenannten Gamergate vor rund 8 Jahren erreichte, mehr dazu ebenfalls in einer anderen Cyberculture-Podcast-Folge, macht das Online-Spielen schwierig. Manche Spiele, die nicht über eine Chat-Funktion oder ein Voice-over-IP, also einen Sprechkanal verfügen, bieten auf einer kommunikativen Ebene Emoticons an. Sehr oft sind diese Emoticons darauf ausgerichtet, den Gegner zu provozieren oder gar zu erniedrigen. Wer in einem Game wie beispielsweise Clash Royale permanent die Zunge herausgestreckt kriegt oder ausgelacht wird, eben durch diese Emoticons, braucht einiges an Resilienz oder gar Stoizismus, um sich nicht während des Spiels zu nerven. Nicht zuletzt deshalb empfiehlt es sich, keine Free-to-Play-Games zu spielen oder den Kindern Free-to-Play-Games herunterzuladen, weil sehr viele davon eben mit solchen Mechanismen arbeiten. So, das war nun eine ziemliche Schnellbleiche und einiges an Informationen zum Thema, warum sich viele, und ich sage jetzt mal erwachsene Leute, mit Games schwer tun. Sie sollte einen gewissen Überblick geben und den einen oder anderen Erklärungsansatz liefern, aber natürlich geht es in vielen Bereichen noch viel, viel weiter. Aber wir stehen ja erst am Anfang der Cyber-Podcast-Reihe und weitere Folgen folgen. Bis zur nächsten. Viel Spaß.